Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer Session heute bei Börse at Home, wieder Montag um 12 Uhr. Mein Name ist Fabienne Lindner und zusammen mit meiner Kollegin Edda Vogt, die links von mir sitzt, begrüßen wir zusammen Dr. Gerd Kommer. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute wieder dabei sind, Herr Dr. Kommer. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können natürlich wie gewohnt Ihre Fragen stellen. Wir gehen im Laufe des Webinars auf Ihre Fragen ein. Und sollten Sie gerade bei YouTube zuschauen, geben Sie uns gerne einen Daumen hoch, freuen wir uns drüber. Ja, dann möchte ich natürlich Herrn Dr. Kommer nochmal vorstellen, für alle, die ihn nicht kennen. Er leitet sein eigenes Vermögensverwaltungsunternehmen und war 24 Jahre im internationalen Firmenkundengeschäft bei Banken und Asset Managern tätig. Er wurde ausgezeichnet für sein Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETF und studierte BWL, Steuerrecht, Germanistik und Politikwissenschaften in Deutschland, in den USA und in Liechtenstein. Ich hoffe, das war vollständig, Herr Kommer.
Das war vollständig, genau. Vielen Dank, Frau Lindner.
Sehr schön. Ja, wir befassen uns heute in unserem Webinar nochmal mit, ja, man kann fast sagen, einem Vorsatz für 2022. Nachdem wir beim letzten Mal über Rebalancing gesprochen haben, kommen wir heute zum Vorsatz, sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen. Und bei vielen ist das gleichzusetzen mit dem Thema reich werden. Unsere Frage also für heute, wie werde ich denn reich? Ja, starten wir mal ganz philosophisch, Herr Kommer. Reich sein oder reich werden, was heißt das denn überhaupt?
Das ist in der Tat eine gute Frage und die stellt sich natürlich zuerst, wenn man mal ein klein bisschen systematischer über dieses Thema nachdenkt, wie werde ich reich? Was ist überhaupt reich sein? Ja, und vor 30, 40 Jahren hätte die Standardantwort auf diese Frage gelautet, ja, man ist reich, wenn man Millionär ist. Also 1 Million D-Mark hat damals. Ne? Das war schon damals wahrscheinlich keine wirklich zielführende Antwort oder zumindest eine, die eine Menge Fragezeichen hätte auch stehen lassen oder impliziert. Und heute natürlich noch mehr. Also 1 Million D-Mark heute, das wären dann irgendwie so 520.000, 550.000 Euro oder sowas in der Größenordnung, das funktioniert natürlich nicht. Das ist nicht reich werden. Also wenn Sie mit je nach Alter, und ich komme ja auf den Aspekt Alter gleich noch zu sprechen, 550.000 Euro haben, davon können Sie selbstverständlich nicht leben. Beziehungsweise Sie könnten nur davon leben, wenn Sie ein extrem, und in dem Fall ist das Wort extrem, glaube ich, angemessen, niedrigen Lebensstandard hätten. Ne? Ein 20-Jähriger, der 1 Million Euro hätte, jetzt reden wir schon sozusagen über die doppelte Summe, der könnte, wenn er diese 1 Million risikolos, risikoarm investieren würde, also zum Beispiel in deutsche Staatsanleihen, wohlgemerkt nicht in Aktien, darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen, der könnte, weil er ja noch eine Restlebenserwartung hat von circa 70 Jahre, ne? Also ein 20-Jähriger heute, der gesund lebt, der kann ohne weiteres 90 werden. Die Medianlebenserwartung wäre etwas niedriger, aber ich kann ja nicht darauf sozusagen hoffen, dass ich rechtzeitig sterbe. Ne? Also ich muss in dem Fall konservativ kalkulieren und glauben, dass ich älter werde als der Durchschnitt. Und wer dann noch 70 Jahre zu leben hat mit 20 und 1 Million hätte und diese Millionen risikoarm, also ohne Downside-Risiko investieren würde, der könnte sich gerade mal vorsteuern, 1200 Euro aus seinem Portfolio nehmen im Monat. Sicherlich kein hoher Lebensstandard und nicht das, was man mit Reichsein assoziieren würde. Ja. Das bringt uns gleich zu zwei Dingen noch, dann höre ich auch mit meinem langen Monolog. Also Sie brauchen umso mehr Geld, je jünger Sie sind, wenn Sie reich sein wollen. Ne? Ein 90-Jähriger, der 1 Million hätte, ne, der kann man wirklich sagen, der ist reich, weil die Restlebenserwartung so niedrig ist und der kann sich dann wirklich ein anständiges Restleben leisten. Und das Zweite ist, wenn jemand irgendeine gewisse Summe hat, ob das jetzt 500.000 sind oder 1 Million oder 1,5 oder 2 Millionen und einen gewissen Lebensstandard hat, Der kann bescheiden sein, der kann noch ein mittleres Niveau haben oder ein gehobenes Niveau, aber letzten Endes mit sehr hohen Renditen rechnen muss, über die nächsten 50 Jahre oder wie auch immer lange die Restlebenserwartung ist, dann ist das schon mal eine sehr ambivalente Geschichte. Also wenn ich mir mit meinem angesparten Vermögen auf hohe Renditen hoffen muss, in Zukunft, um meinen Lebensstandard, weil das Vermögen eben nicht so groß ist, ne, nicht 20 Millionen ist, dann ist das schon ein dickes, fettes Fragezeichen. Ne? Hohe Renditen, die müssen halt nicht kommen. Wer hohe Renditen anstrebt, muss auch hohe Risiken eingehen. Und hohe Risiken können sich und werden sich, das ist so klar wie Kloßbrühe, bei manchen Menschen materialisieren. Also mit anderen Worten, die ganze Reise geht in die gegenteilige Richtung. Das Vermögen wird irgendwann mal stark abnehmen, weil man in einen Börsencrash hineinkommt oder andere Risiken eingeht und so weiter. Also ich weiß, das war jetzt eine lange Antwort, aber die einfache, kurze Antwort auf was ist eigentlich reich, die gibt's nicht. Ein wissenschaftliches Verfahren, mit dem man feststellen kann, ob ein gewisses Vermögen reicht, um einen gewissen Lebensstandard, eine gewisse Zeit, 50 Jahre, 70 Jahre oder wie auch immer, was die Restlebenserwartung ist, zu finanzieren. Dieses Verfahren heißt Monte-Carlo-Simulation. Das machen wir auch bei uns in der Beratung. Also ein stochastisches Verfahren, das ohne Prognosen auskommt. Und die Ergebnisse, die dann letztlich herauskommen, also sozusagen, wie wahrscheinlich reicht ein gewisses Vermögen, um einen gewissen Lebensstandard für eine erwartete Restlebenserwartung zu gewährleisten. Diese Zahlen sind häufig nicht so spektakulär und toll, wie sich diejenigen, für die Rechnung angestellt wird, das gewünscht hätten.
Vielen Dank. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, erstmal für sich zu definieren, wo will man denn überhaupt hin? Und wenn man das für sich entsprechend definiert hat, stellt sich ja auch die Frage, also der Trend nimmt ja auch zu, dass immer mehr Menschen investieren und durch Investieren das sozusagen nebenberuflich betreiben. Ist das denn eine Form, um reich zu werden?
Also es gibt im Grunde genommen, ganz klar ein bisschen Sarkasmus und Ironie, sei mir jetzt gestattet, 4 Wege, um reich zu werden. Also gibt wahrscheinlich noch einen 5., 6. oder 7., aber 4 hauptsächliche Wege. Ich gehe jetzt kurz auf diese 4 Wege ein, und zwar in der Reihenfolge von zunehmender Kontrolle. Also zunehmender Kontrolle, die Sie möchten reich werden, ja, und es gibt Wege, die sozusagen zuverlässiger als andere Wege zum Reichtum führen. Ich beginne jetzt mit den Wegen, die oder mit demjenigen, auf denen Sie am wenigsten, bei dem Sie am wenigsten Kontrolle ausüben, also Selbstmacht ausüben, Selbstkontrolle ausüben. Und das ist Erben. Ja? Also viel Erben ist ein Weg, reich zu werden. Und das geschieht auch bei einer gewissen Zahl von Menschen, die viel Geld erben, kleines Erbe zählt jetzt nicht. Aber dummerweise haben sie darüber keine Kontrolle. Also sie können sich ihre Eltern nicht aussuchen. Also Weg Nummer 1, viel erben, aber hat den Nachteil, sie können es nicht wirklich beeinflussen. Der zweite Weg, um wirklich reich zu werden, und das ist jetzt ein Weg, bei dem hat man schon ein bisschen mehr Kontrolle, man kann also eher selber Einfluss ausüben, ist reich heiraten, zweiter Weg, reich heiraten. Ist auch nicht so einfach, mir ist das nicht gelungen, aber
im Prinzip zumindest, lachen.
Genau, im Prinzip kann man da sozusagen gewissen Einfluss nehmen, zumindest kann man darauf hoffen. Also reich heiraten, Weg Nummer 2. Dritter Weg, den Jackpot in der Lotterie gewinnen. Ja, da hat man auch Kontrolle drüber. Man kann viel spielen. Die Wahrscheinlichkeit, je nachdem, ist sie höher oder niedriger als beim reich heiraten, das weiß ich nicht. Beim Lotto 6 Richtige, das ist ungefähr 1 zu 14 Millionen. So, und jetzt komme ich zum, das war sozusagen bisschen Vorgeplänkel und sicherlich klein bisschen mit Sarkasmus zu verstehen, das war gewollt, aber es ist trotzdem irgendwo relevant, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja, für unsere Frage. Der vierte Weg, das ist derjenige, der, sagen wir mal, tatsächlich eine nennenswerte Form oder ein nennenswertes Ausmaß an Kontrolle ermöglicht, demjenigen, der diese Ziele anstrebt, reich zu werden, und der tatsächlich in der Realität auch funktioniert. Und das ist unternehmerische Tätigkeit. Ja? Also Sie müssen, um wirklich reich zu werden, nicht nur eine gesunde Altersvorsorge zu haben, 200.000 Euro mit 65 zu haben. 200.000 Euro übrigens ist doppelt so hoch wie das Median-Nettovermögen eines durchschnittlichen Bundesbürgers im Jahr im Alter von 65. Das Median, also das mittlere Nettovermögen, Bruttovermögen abzüglich Schulden eines durchschnittlichen Bundesbürgers im Alter von 65 ist etwa 100.000 Euro, sogar ein bisschen weniger. Da ist immerhin, muss man das noch ergänzen, der Barwert der gesetzlichen Rentenversicherung, die die allermeisten Bundesbürger ja haben, in unterschiedlichem Umfang nicht mit reingerechnet. So. Also um wirklich reich zu werden, muss man Unternehmer werden in irgendeiner Form. Da gibt es natürlich tausend Varianten davon. Der Nachteil dieses Weges, er ist sehr anstrengend. Ne? Das mögen vielleicht die Medien teilweise bei Startup-Investoren, die mit 30 schon Kasse gemacht haben, sozusagen ein bisschen anders darstellen. Aber im Großen und Ganzen ist unternehmerische Tätigkeit mit sehr viel Arbeit, also mit sehr viel mehr Stundenarbeit pro Woche. Ne? Das ist nicht die typische 40-Stunden-Woche oder 38-Stunden-Woche, sondern eher 60, 70 Stunden. Dazu gibt es auch sehr, sehr viele Umfragen, empirische Daten. Das bedeutet sehr viel Risiko. In Amerika gibt es Daten, die denen zufolge zwischen 50 und 99% aller Startups, Existenzgründungen in den ersten 5 Jahren scheitern. Und 50 bis 99%, warum diese breite Spanne? Es kommt darauf an, wie Sie Scheitern definieren. Ja? Wenn Sie Scheitern sehr breit definieren, als hat nicht meine Erwartungen erfüllt, meine Erwartungen als Unternehmensgründer, dann sind wir nahe bei 99%. Wenn Sie Scheitern als formellen Konkurs definieren, dann sind wir wahrscheinlich eher bei 50, 60%. So. Und also Sie haben ein hohes Risiko, das kann sogar bis in die Privatinsolvenz gehen. Sie müssen viel arbeiten, Sie müssen viel Verantwortung für andere Menschen übernehmen, ihre Mitarbeiter und auch in einer gewissen Weise ihre Familie, ne? Weil die, wenn die 3 Jahre lang da sozusagen wenig von ihnen sehen und es klappt alles nicht, dann ist es halt eine andere Geschichte als Angestellter seinen Scheck jeden Monat zu bekommen. Ne? Es kann sein, dass die Familie dann auch mal ein bisschen nervös wird. Und so, also diese 4 Wege, ne? Viel erben, reich heiraten, Jackpot in der Lotterie gewinnen und unternehmerische Tätigkeit, die führen letztlich zum Reichtum. Der 5. Weg, und deswegen haben wir auch heute dieses Webinar, nämlich, ich nenne es jetzt mal nebenberuflich an der Börse oder im Immobilienmarkt zu spekulieren, mit Betonung auf nebenberuflich. Also das sind Menschen, die nicht berufsmäßige Daytrader sind, nicht berufsmäßige Hedgefondsmanager, sondern einfach ganz normale Menschen wie Sie und ich, die einen normalen Beruf haben, Dayjob sozusagen, aber die halt an der Börse oder, das wäre ja auch eine Möglichkeit, über Immobilieninvestments versuchen, Vermögen aufzubauen. Diese Route führt nicht zu reich werden, sondern typischerweise einfach nur zu einer gesunden Vermögensbildung, die dazu beiträgt, dass Sie im Alter sozusagen nicht unter der Brücke schlafen müssen. Und das ist ja auch die Hauptsache, ne? Nicht arm sterben, hat mal ein amerikanischer Finanzbuchautor gesagt. Das ist das Ziel von Sparen, Altersvorsorge und Vermögensbildung.
Und da wäre Ihr Tipp auch, wie im Beispiel zu Beginn, möglichst früh anfangen.
Genau, ja, also im Grunde genommen, wir wissen alle, dass die gesetzliche Rentenversicherung für Jahrgänge ab 1960 und jünger sehr wahrscheinlich den Lebensstandard, den man sich vor dem Eintritt in den Ruhestand angewöhnt hat, nicht wird alleine finanzieren können. Das heißt also, die brauchen irgendwas daneben noch, zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung. Das kann ein schuldenfreies Eigenheim sein, eine Wohnung oder ein Haus, das Sie in den letzten, in den 30 Jahren davor erworben und dann abbezahlt haben sozusagen. Das kann aber auch ein ETF-Depot sein oder ein Wertpapierdepot, ein Aktiendepot im Allgemeinen, das Sie als ganz normaler Mensch aufgebaut haben, indem Sie halt 20, 30, 40 Jahre 10% Ihres Nettoeinkommens jeden Monat gespart haben. Und wenn Sie das zum Beispiel 30 Jahre lang täten, konjunktiv diszipliniert 10% Ihres Nettoeinkommens sparen per Fondssparplan oder wie auch immer, und sich da jetzt nicht ganz unglücklich und ungeschickt anstellen, also zum Beispiel nur Wirecard-Aktien auswählen und solche Sachen, dann können Sie mit solchen bescheidenen Sparraten 10%, wenn Sie vorausgesetzt, Sie fangen früh genug an, bei Eintritt in den Ruhestand 400.000 Euro in heutigem Geld angespart haben, in sozusagen mit Inflation werden es da noch mehr, aber die Kaufkraft von der Summe in 30 Jahren ist natürlich niedriger. Also ich rede jetzt von realen Zahlen sozusagen. Und das reicht ja auch, wenn Sie gesetzliche Rente plus 400.000 Euro, dann können Sie sich davon einen komfortablen Ruhestand leisten. Aber da sind wir eben weit weg von reich werden. Ja.
Wieder, wo wir wieder bei der Definition werden, was heißt genau. Reich sein, ja. Und ja, wie lang ist mein Zeitraum, den ich von dem leben muss oder möchte. Ja, genau. Sie hatten es eben schon mal.
Entschuldigung, da würde ich vielleicht noch gerne ergänzen. Hinter dieser ganzen Thematik steckt im Grunde genommen diese Idee des Humankapitals. Gary Becker, das ist ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der vor einigen Jahren gestorben ist und den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hatte, der hat mal vor 30, 40 Jahren diesen Begriff Humankapital geprägt. Humankapital, das ist der Gegenwartswert, der finanzmathematische Barwert der Einkünfte eines Menschen, die er noch nicht erzielt hat. Also praktisch die noch nicht vereinnahmten Einkünfte bei einem Angestellten ist das natürlich das Gehalt in der Zukunft. Und hier ein Beispiel. Das Humankapital eines Hochschulabsolventen auf dieser Grafik mit 25, der jetzt gerade seinen Masterabschluss gemacht hat und der plant, mit 65 in Rente zu gehen und bis dahin 40 Jahre lang zu arbeiten. Wenn man da eine ganz normale Erwerbsbiografie, also normales Gehalt für jemand mit dieser Qualifikation, normale Steuersätze, normales Gehalt, wir reden jetzt gar nicht von Sparen, zugrunde legt, Dann hat dieser Mensch der ist schon fast dreifacher Millionär mit 25, bevor er einen Tag sozusagen richtig im Leben Vollzeit gearbeitet hat, hat ein Humankapital von 2,6 Millionen Euro. Das ist das wichtigste Asset eines Menschen, eines jungen Menschen in die Zukunft gerichtet. Und dieses Humankapital kann man realisieren, indem man Angestellter wird und dann halt ein Gehalt bezieht, oder man kann es noch weiter steigern, indem man vielleicht und auch risikoreicher machen, indem man Unternehmer wird, irgendwann mal im Leben. Die einfachsten, das sind lauter Formen von Humankapitalmanagement. Also wie kann ich diese Zahl nach oben bringen oder eventuell nach unten unerwünschterweise. Und zwei ganz einfache Beispiele für dieses Humankapitalmanagement: wenn ich 5 Jahre später in Rente gehe, also nicht bis 65 arbeite, sondern bis 70, dann steigt mein Humankapital, das ist ja eigentlich banal, schon mal um 400.000 Euro in die Zukunft gerichtet nach dieser Prognose. Und umgekehrt, wenn ich 5 Jahre früher in Rente gehe, das muss sich jeder mal sozusagen plastisch vor Augen halten, was das bedeutet, dann sinkt es halt von 2,6 Millionen auf 2,2 Millionen um 400.000 Euro. Also Humankapital ist dasjenige Asset, das die Menschen, die an reich werden denken oder überhaupt nur Altersvorsorge und Vermögensaufbau denken, mit diesem Asset, das jeder Mensch hat, sollte man eigentlich beginnen. Und das, die sozusagen die ganze Geschichte an der Börse spekulieren, ich meine das gar nicht negativ, sondern einfach Aktien erwerben oder Wertpapiere erwerben, das ist eigentlich im Grunde genommen eine sekundäre Geschichte. Ja, also weil einfach die Tachonadel sich viel stärker hier im Bereich Humankapital bewegen lässt als im Bereich Finanzinvestments. Das heißt aber nicht, dass man nicht sparen sollte, im ganzen Gegenteil. Es heißt einfach nur, dass man im Grunde genommen nicht immer, wenn man an das Thema, wie werde ich reich, denkt, nicht immer nur an Börse und Immobilien, geleveragte Immobilien denken sollte, sondern auch an sein Humankapital. Und das hier ist ein kleines Beispiel. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz über Renditen sprechen, die man mit Investments in Aktien und in andere Assetklassen erzielen kann, weil da halt auch sehr viele falsche Vorstellungen, glaube ich, in der Allgemeinheit kursieren, die auch teilweise von den Medien befördert werden, ne, von solchen Schlagzeilen, jetzt als kleines Beispiel. Wenn man statt Börse Online mal die Wissenschaft bemüht, was kann ein Mensch überhaupt erwarten durch Sparen und Vermögensbildung an Renditen, dann tauchen nämlich solche Zahlen auf, wie sie jetzt hier in dieser Tabelle gezeigt werden. Diese Zahlen kommen im Wesentlichen von den drei Londoner Finanzprofessoren Dimson, Marsh und Staunton. Das sind so Gurus, was historische Kapitalmarktrenditen, lange in die Vergangenheit zurückreichende historische Kapitalmarktrenditen anbelangt, stammen. Also mit einem globalen Aktienportfolio in den letzten rund 120 Jahren hätte man real inflationsbereinigt 5,2% verdient. Vor Kosten und Steuern muss man noch fairerweise und wichtigerweise dazu sagen. Mit Wohnimmobilien 2,4%, das ist die Hälfte. Und ich brauche es jetzt nicht sozusagen vorzulesen. Sie sehen selber mit anderen Assetklassen, die weniger risikoreich sind, entsprechend weniger. In den letzten 10 Jahren waren diese Renditen für die risikobehafteten Assetklassen, also Aktien und Immobilien, sehr deutlich höher. Dafür andere Assetklassen wie zum Beispiel Rohstoffe oder die Geldmarktanlagen, also das Sparbuch jetzt mal salopp formuliert, deutlich niedriger. Ne? Und aus diesen Zahlen sollte man ganz gewiss nicht ableiten, dass es sich nicht lohnt zu investieren. Genau das Gegenteil sollte man davon ableiten, sondern man sollte daraus ableiten, es lohnt sich zu investieren. Ich sollte aber nach Möglichkeit früh anfangen, nicht warten, bis ich 50 oder 60 bin und dann anfangen, Aktien zu kaufen, sondern möglichst früh. Der Zinseszinseffekt wird bei einer Rendite von 5% real, da käme ja dann nominal noch die Inflation dazu, hat einen unglaublichen Hebel. Ja, also wenn Sie 5% Realrendite 20, 30, 40 Jahre lang erzielen, und das können Sie ja, indem Sie breit diversifiziert über ETFs auf Buy-and-Hold-Basis investieren, dann kommt da eine enorme Zahl heraus. Aber Sie müssen es halt machen und die Disziplin haben und den Konsumverzicht üben. Ja, man sollte auch auf diese Tabelle insbesondere schauen in Bezug auf den relativen Aspekt, also von links nach rechts schauen. Nicht sagen, oh, 5% für Aktien, das ist niedrig, sondern 5% für Aktien, das ist 5, 6 Mal so viel wie das Sparbuch. So muss man diese Tabelle lesen. Ja? Und also ich kann nur jeden ermuntern, möglichst frühzeitig, sogar schon vielleicht für kleine Kinder, könnten Eltern ein Kinderdepot anlegen für die kleinen Kinder, wenn sie bei der Geburt oder irgendwann mal später, so dass möglichst lange dieser geniale Hebel Zinseszinseffekt wirkt. Gut, also jetzt habe ich lange geredet über das Stichwort, über das Thema, wie werde ich reich? Also die kurze Antwort ist so quasi als Fazit, vermutlich, wenn ich wirklich, wirklich reich werden möchte, dann geht es nur über unternehmerische Tätigkeit, also über sozusagen aggressives Managen meines Humankapitals, risikoreiches Managen meines Humankapitals, über nebenberufliches Investieren in Aktien und Immobilien kann ich sehr gut meine Altersvorsorge gewährleisten und erzielen und erreichen und auch normale Vermögensbildung betreiben, so dass zumindest mal das Ziel, dass man im Alter nicht seinen Lebensstandard senken muss, erreicht wird. Das ist so ein bisschen die Message, die ich heute gerne rüberbringen möchte.
Ja, vielen Dank. Wenn Sie noch mal ganz kurz die Folie zum Humankapital auflegen, Sie sagten es ja auch, diversifizieren sowohl bei den Investments, aber vielleicht ja auch tatsächlich beim Humankapital, unterschiedliche Tätigkeiten nachgehen, Unternehmertum. Aber wir hatten es im Vorgespräch auch, auf sich selbst achten ist auch eine Form, das Humankapital zu stärken, wenn wir gerade noch mal in Richtung Neujahrsvorsätze schauen.
Ja, genau. Gesund leben, nicht zu viel Alkohol, keine Drogen, vielleicht besser nicht rauchen, denn wer mit 50 einen Herzinfarkt hat, dessen Humankapital wird halt dadurch reduziert. Also solche Dinge gehören da auch mit rein.
Und auf jeden Fall auch, was natürlich unsere Herzensangelegenheit hier ist, das Thema Weiterbildung. Genau. Ich hoffe, es hat nochmal geholfen. Wenn es noch weitere Fragen zum Thema Humankapital gibt, stellen Sie diese gerne im Chat. Das ist jetzt auch Ihre Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen, die offen geblieben sind. Herr Dr. Kommer, vielen, vielen Dank für diese spannenden Ausführungen. Schön, dass Sie wieder bei uns waren. Und ja, dann hoffen wir, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bisweilen gab es keine weiteren Fragen. Und ja, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Lindner. Schöne Woche.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.